Alter, der Typ war so abgefahren. Der hat einfach nur am Rande mitgekriegt, dass ich über Superhelden schreibe und hat dann gesagt, ich muss jetzt mit ihm reden und hat mich dann eine halbe Stunde lang vollgequasselt mit Transzendenz und philosophischen Sachen und dem Ich und dem Über-Ich und wie das alles in Batman irgendwie, wie ich denke, dass es da irgendwie umgesetzt wurde in Superheldenfilmen. Und er war halt dreimal so intelligent wie ich einfach und hat Wörter benutzt, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
Ja, dann hast du fast ihm aufs Maul gehauen,
wahrscheinlich.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 79. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast, Hashtag Wir hassen Filme. Jeden Sonntag sprechen wir über zwei neue Filme und eine Serie. In Gaspar Noés Love wird im Kino gefickt. In Youth, zu Deutsch Ewige Jugend, sinnieren wir in einem Schweizer Sanatorium übers Älterwerden und in Marvels Jessica Jones versucht sich eine ehemalige Superheldin als Privatdetektivin. Außerdem haben wir Hörerpost, den Film des Monats, Peng Shui, das Magazin für ein besseres Leben und je ein Guten Morgen-Opa-Segment zu Deutschland 83 und Me, Earl and the Dying Girl. So voll war die Sendung noch nie, so voll waren wir noch nie. Voller Vorfreude natürlich. Mein Name ist Dr. Heyo. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg.
Halli, hallo, Hallöle.
Dr. Snips.
Hi.
Und Dr. Loco.
Ja, hallo, hier wieder von der Ostfront, live mit dem Aggerschnacker.
Das ist wirklich unglaublich. Ist, ja. Also du hattest ja dir wirklich ein Interface und ein Mikrofon jahrelang vom Munde abgespart. Und das
kann man so sagen. Und
jetzt ist wieder alles kaputt. Warum? El Capitan ist schuld.
Jetzt ist wieder alles kaputt. Es sind natürlich die Profitgeier von Apple, die mein System hier zerstört haben. Und ja, nach dem Update geht hier nichts mehr. Ich ernähre mich von Trockenbrot und Popeln und die Soundqualität ist auch schlecht. Also es ist alles kacke. Naja.
Ja gut, früher hatten sie auch nichts anderes, ne? Außer Trockenbrot und Popel. Ja, mir graut schon mir ein bisschen davon, das zu schneiden. Aber das wird hoffentlich dann irgendwie wieder besser. Ja, ist doof. Da musst du echt wahrscheinlich jetzt alles runter und das Betriebssystem neu aufspielen, das alte. Das ist ja richtig.
Ja,
das
also
ist richtig sich knechten, ne? Eigentlich nennt man das,
glaube ich. Es ist halt richtig viel Kackarbeit für wenig Gewinn. Aber immerhin. Aber was hast du denn heute für den Podcast vorbereitet? Ich muss auch noch neu aufsetzen. Also,
Ja, letzte Woche saßen wir noch zusammen an einem Tisch, haben Quiche gekocht, über Filme geredet und mir kommt es vor, als wären das schon wieder 3 Monate her oder so.
Ja.
Wer hat da eigentlich so geschmatzt, wollte ich mal fragen, als ich das danach geschnitten habe. Irgendeiner von euch hat richtig hart abgeschmatzt. So, und ich will jetzt wissen, wer es war.
Also aus der Nummer ziehe ich mich raus. Ich wurde sehr gut erzogen. Ich schmatze generell nie.
Ich hab nichts gegessen.
Bin aufgeführt. Ja, es kann schon sein. Es kann schon sein. Aber eigentlich wüsste ich. Ich habe ja keine Lippen, insofern.
Ja, wieder fein raus, ne?
Mir klappert es immer nur.
Aber die Zeit vorbei und wir schreiben den ersten Advent. Wir zeichnen es natürlich vorher auf, aber ich habe hier schon mal mein MacBook angezündet, so lange haben wir nicht mehr. Aber wie bereitet ihr euch auf die Adventszeit vor? Gibt es da irgendwelche Rituale?
Ich habe schon eine halbe Kerze vorm Spiegel aufgestellt, um dann entsprechend morgen feiern zu können. Ja.
Das ist ja toll. Ich brenne jedes Jahr zum ersten Advent eine CD. Ja, ich habe halt, weiß ich nicht, ich habe halt nur eine CD noch über. Die anderen, weiß ich nicht.
Ich warte noch auf den Adventskalender von Mutti, der ist noch in der Post noch unterwegs.
Oh.
Aber bevor der nicht angekommen ist, will sich bei mir auf jeden Fall keine Weihnachtsstimmung einstellen.
Ja, richtig,
ja gut, also ich schnür mir traditionell Stollen an die Schuhe. Geht's ab in den Wald.
Schön. Ja.
So, wir kommen zur Hörerpost. Dafür wäre es eigentlich schön, so ein Interview zu haben, also ein Jingle zu haben, in dem ganz viele Telefone gleichzeitig klingeln. Und dann
die Leitungen laufen heim.
Miri schreibt uns: allerliebste Pencast-Crew, ich will nicht lügen, ich fühle mich leicht genötigt, diese Mail zu schreiben, aber das macht mein Anliegen ja nicht weniger wichtig. Im letzten Pencast erwähnte Dr. Schwarz meines Erachtens viel zu kurz meinen absoluten Kindheitslieblingsfilm Pocahontas und da kam mir der geniale Geistesblitz. Ich wünsche mir einen Pencast Disney Special. Im besten Fall natürlich über die alten Zeichentrick-Schinken wie Ariel, Kapp und Kappa oder Alice im Wunderland. Damit würdet ihr bestimmt nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ansonsten möchte ich mein Lob an euch aussprechen. Wenn ich ausreichend Internetzugang habe, höre ich euch vier immer gern beim intelligenten oder auch weniger intelligenten Mono- und Dialogen zu, weil es mir immer so ein senil-dämliches Grinsen aufs Gesicht zaubert. Die allerliebsten Grüße von eurem treuesten und vielleicht auch einzigen Fan aus Äthiopien. Bis hoffentlich ganz bald. Miri, PS, ich habe schon zwei Bier drin. Bitte verzeiht mir Rechtschreib- und Grammatikfehler. Und dann steht da noch, von meinem iPhone gesendet. In perfekter Rechtschreibung. Das war, glaube ich, das Handy, was das damit rangehangen hat. Ja, was sagt ihr zu diesem Brief und zu dem Vorschlag eines Disney-Spezials?
Ja, vielleicht zu Weihnachten wäre doch mal eine Sache.
Könnt ihr mir vorstellen. Doch, schön Spekulatius, ne? Einen schönen Jägertee und dann erstmal schön die Schöne und das Biest hinten rein.
Ja, weg bei. Ja, wenn wir zeitlich dazu kommen, es geht ja jetzt dann auch irgendwann demnächst wieder so der ganze Oscar-Schmuh los.
Aber, ja, da sind wir natürlich gefragt in Hollywood, das ist klar.
Das ist nächstes Jahr dann erst, am Anfang des Jahres eigentlich, die großen Oscar-Sachen. Da finde ich übrigens ganz interessant, dass man... Also immer wenn es so auf Jahresendliste zugeht, hat man ja in Deutschland dieses Gefühl, dass diese ganzen Oscar-Filme aus den USA, dass man schon weiß, dass die kommen, aber sie sind hier noch nicht raus. Ne? Letztes Jahr waren das so Whiplash und Imitation Game und sowas. Es gibt eigentlich nichts dieses Jahr, außer Revenant, würde ich sagen, worauf man sich freut. Egal, ich würde sagen, wir machen das am 13.12., das ist dann der dritte Advent, glaube ich. Denn für nächste Woche stehen die Themen schon. Die Woche danach war dünn und danach haben wir Star Wars und Fargo und danach den Film des Monats. Also da würde es reinpassen. Da können wir eigentlich Disney-Spezial machen am dritten Advent. Geil. Dann machen wir das so. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, was wir da gucken sollen, genau. Ich würde auf jeden Fall König der Löwen machen. Die anderen weiß ich nicht genau. Ich würde wahrscheinlich, entweder machen wir die wichtigsten Klassiker so aus unserer Kindheit oder wir machen so einen Rundumschlag, würde ich sagen, von, weiß ich nicht, Pinocchio oder Schneewittchen, also einem der ersten, einen aus der Zeit, einen neueren. Irgendwie so müssen wir da mal schauen, ne, würde ich sagen. Aber schreibt uns dann an podcast@drpeng.de. So machen wir das. Und wir kommen zu den HBO Netflix Prequel Sequel News. Da gibt es eine, und zwar ist der Trailer zu Captain America Civil War erschienen. Auf Deutsch heißt er natürlich stilecht The First Avenger Civil War, weil man den Film hier natürlich nicht Captain America nennen kann, weil alle Captain America scheiße finden. Das ist auch wieder ein Film der Russo-Brüder. Die haben auch den zweiten Captain America Teil gemacht, Winter Soldier, der in vielen Kreisen als so der beste Marvel-Film gilt. Und ja, jetzt ist der Trailer raus. Man sieht allen Man und Captain America kloppen sich aufs Maul, obwohl sie doch noch so gute Freunde waren in Age of Ultron, die wir ganz blöde fanden. Was sagt ihr zum Trailer?
Herrlich. Also ich bin eh in der Thematik drin, weil ich über Captain America meine Bachelorarbeit gerade schreibe. Deswegen bin ich auch vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber für mich sah der Trailer schon wieder unglaublich gut aus. Ich liebe diesen Stil der Action, die nicht so krass over the top ist, wie in zum Beispiel den Avengers. Ich liebe, dass das Politische weiter mit drin ist und wenn sie sich nach den Comicvorlagen wirklich halten, dann könnte es auch ein sehr schockierendes Ende ins Haus stehen. So lasse ich das mal stehen.
Du studierst, Alter?
Ja, nebenbei. Von 8 bis 10 meistens nur.
In Amerika Zivildienst. Das ist auch spannend sein soll. Aber gut, er wird, denke ich, im Krankenhaus sein. Das ist immer am einfachsten da, das zu kriegen. Nee, sieht gut aus, sieht gut aus.
Ja, ich finde den Trailer auch Hammer. Also ich meine, nach viel Marvel-Schmu und eigentlich so der kompletten Überdrüssigkeit, was so Comic-Verfilmung angeht, muss ich sagen, hat der mich wieder so ein bisschen reingeholt und ich bin echt gespannt. Ich stimme auch mit Dr. Snips dazu, mal ein bisschen eher so Bourne-Style-Action, habe ich so das Gefühl. Und habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ist cool.
Ja, und vor allen Dingen, dass man halt mal nicht so dieses hat, dass irgendwie, es gibt jetzt einen Alien-super-intelligenten Hammer-Dude-Bösewicht, der irgendwie bekämpft werden muss, sondern dass da irgendwie auch bessere Konflikte irgendwie vorhanden sind.
Ja, hofft man, ja.
Mir hat der überhaupt gar nicht gefallen, dieser Trailer. Ich fand, man hat gesehen, dass der bei Regenwetter in Leipzig gedreht wurde, zu großen Teilen dieser Film. Also ich finde, das sah völlig so unpoliert und billig aus eigentlich. Und da finde ich es halt das Problem, wenn du halt versuchst, die Superhelden-Action runterzubrechen auf Bourne oder James Bond-Niveau, dann passt es für mich nicht mehr zusammen, dass das halt so Übermenschen sind. Und wenn dann irgendwie Bucky und Captain America in so einer Halle stehen, Iron Man kniet davor und beide prügeln so drauf, das ist irgendwie so Fanservice, finde ich, für mich. Jetzt hauen sich die Superhelden gegenseitig aufs Maul. Und ich weiß auch nicht, wie geil ich diese politische Dimension finde. Also die Idee ist natürlich cool quasi. Wird gesagt, Superhelden haben zu viel Zerstörung angerichtet. Jetzt müssen sie sich quasi demaskieren. Ich glaube, Iron Man macht's dann. Captain America steht natürlich für die amerikanischen Ideale der Freiheit, aber nicht für den amerikanischen Staat, hat mir Dr. Snips mal erklärt. Wusste ich natürlich schon vorher, aber du bist ja jetzt der Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt. Und ich finde es in Ordnung. Ich bin mal gespannt. Ich fand Winter Soldier cool, aber ich glaube, mein Hype für Winter Soldier ist auch nicht so riesig. Ich finde halt cool, dass da diese Snowden-Thematik aufgegriffen wurde in dem Film. Ich denke aber mal, dass der Film noch bei weitem nicht fertig ist, Civil War, und dass da noch viel kommen wird. Also da, ich hoffe halt nur, wenn es, ich weiß nicht, ob es halt wirklich ein Bürgerkrieg wird, ne, wenn du da halt nur so fünf Hanseln hast, die sich gegenseitig aufs Maul hauen. Im Comic ist das ja irgendwie viel größer. Weiß ich nicht genau, wie schnell es gehen wird. Aber ja, werden wir sehen, würde ich sagen. Ja. Und damit kommen wir zum ersten großen Thema des Podcasts, und das ist der Film Love.
Elektra. What is your ultimate fantasy?
Can you show me how tender you can be?
You're the love of my life.
Can you keep a secret?
I messed it all up.
I love you!
How can something so wonderful bring such great pain?
I would love to know that we can fall in love again and again and again.
Love oder auch Love 3D, denn man kann ihn sich auch in 3D anschauen, ist der vierte Film von Gaspar Noé. Der ist vor allem für seine Meisterwerke Enter the Void und Irreversible bekannt. Wer sich für die Beziehung von Love zu diesen Filmen so interessiert oder wie die sich gleichen, wie die sich unterscheiden, der kann sich den Artikel dazu auf Dr. Peng durchlesen. Der ist von Lukas aka Dr. Stoker. Der hat das ganz schön zusammengefasst. Worum geht's bei Love? Es geht darum, der amerikanische Filmstudent Murphy wohnt mit seiner Freundin Omi und ihrem gemeinsamen Kind in Paris. An seinen inneren Monologen merken wir aber schnell, dass diese Liebe ihn eigentlich nur quält und anödet, also diese Beziehung. Und der ist eigentlich auch nur aufgrund seines, also des gemeinsamen Kindes von den beiden da überhaupt drin. Eines Tages ruft ihn die Mutter seiner Ex-Freundin Elektra an und die weiß nicht, wo sich ihre Tochter befindet. Und da Elektra suizidgefährdet ist, bittet sie Murphy um Hilfe. Und so beginnt Murphy dann sich einen Tag lang an diese Beziehung zu Elektra zu erinnern. Und in Zeitsprüngen erfahren wir dann, wie die beiden sich kennengelernt haben, mit Drogen experimentierten und dann schließlich auch so eine verhängnisvolle Dreiecksbeziehung mit Omi, der Mutter von Murphys Kind, eingegangen sind. Was ich bisher nicht erwähnt habe, Love besteht zu einem großen Teil aus Sexszenen und der Sex ist echt und nicht zensiert. Pornografisches Arthouse-Kino oder artiger Porno-Quatsch? Wie steht ihr zu Love?
Oho. Ja, ich erst mal an alle Lovebirds für euch da draußen. Super Film fürs erste Date oder auch, um da mal mit der Mutter reinzugehen. Sehr viel Liebe, sehr viel Romantik, da kann eigentlich nichts schief gehen. Aber nee, nein, es gibt natürlich sehr viel Sex. Da kann jeder von halten, was er will. Ich fand, er war durchaus stilvoll und auch ästhetisch ansprechend eingefangen, die ganzen Sexszenen. So wie man halt realen, unzensierten Sex nun mal einfangen kann. Und aber abgesehen davon hatte ich halt Probleme tatsächlich immer, wenn kein Sex stattgefunden hat, also mit allem dazwischen, weil was sonst passiert, war für mich eine relativ stumpfe Abhandlung von relativ simplen Gegensätzen, so Liebe und Breakups, Streit und Versöhnung und dazu halt junge, traurige, viel zu gut aussehende Leute, die irgendwie über den Sinn des Lebens philosophieren. Nicht uninteressant, aber für mich nicht komplex genug. Aber ich glaube, ihr mochtet den alle sehr gerne, oder?
Ich mochte den sehr gerne, ja. Ich fand es erstmal, ist es eine ziemliche Aufgabe, die man sich da aufhalst, wenn man einen Film macht, in dem es eigentlich nur um ein Gefühl an sich geht und jetzt die Story eigentlich an sich eher in den Hintergrund rückt. Und ich finde, das wurde hier sehr gut geschafft. Also, und da die Herangehensweise so zu wählen, dass du halt quasi einfach diese opiumgetränkte Erinnerung hast, zusammen mit diesen Augenschlägen. Also die Kamera blinzelt quasi immer so, um so aufzuzeigen, dass es so verschiedene Augenblicke sind. Und man weiß eigentlich gar nicht, also er erinnert sich ja nur, man weiß gar nicht, ist das wirklich so vorgefallen oder nicht? Erinnert er sich nur so daran und so? Und das fand ich schon richtig stark eigentlich.
Ja, ich weiß nicht, wirkt der Film irgendwie authentisch? Ich finde halt irgendwie schon. Und ja, das schafft er natürlich irgendwie nicht zuletzt irgendwie durch nicht so gute Schauspieler die Szenen ungeschauspielert wirken lassen. Und nicht zuletzt auch durch die Simplizität zu seiner Dialoge, die, wie ich gelesen habe, in vielen Reviews als schlechte Schreiben abgewatscht wird. Aber ich finde das nicht. Ich glaube, das ist schon, ich finde das echt und das soll so. Das ist schon Absicht. Ja. Ich finde auch nicht, dass diese natürlich volles Programm expliziten Sexszenen, dass das nur hohle Provokation ist und erzählerisch banal, weil ich glaube, dass der Sex, der also wir haben ja fast nur Sex, das ist schon eigentlich, glaube ich, das tatsächliche Narrativ. Und ich glaube, es geht halt vielmehr, der Sex ist ja hier dazu da, um so die Entwicklung einer Beziehung so zwischen zwei Menschen nahezubringen. Ja. Und ich finde das schon ein ganz gutes Projekt irgendwie, an das er sich daran gewagt hat. So, und das Problem ist natürlich immer mit so, wenn man sich so einem in die Fresse, sag ich mal, Stilmittel im wahrsten Sinne des Wortes bedient, das natürlich führt, sag ich mal, den dummen Zuschauer natürlich dabei schnell der eigentliche Inhalt verwischt wird, weil Leute sich dann natürlich gerne daran aufhalten.
Ihr habt eigentlich ganz gut, also Dr. Simpson mit deiner Meinung und ihr beide jetzt mit eurer Meinung, den Hauptkonflikt, finde ich, so ein bisschen aufgedeckt, den man zu diesem Film gegenüber haben kann. Und das ist eben die Frage, ist es entweder so, dass wir hier eine Beziehung gezeigt kriegen, wie die Beziehung auch gewesen sein soll, und dann wäre das Fazit, wow, die hatten eigentlich nur Sex und hatten sich wenig zu sagen in dieser Beziehung. Oder haben die sich viel zu sagen gehabt und hatten viel miteinander zu tun und haben auch sonst viel gemacht, aber uns wird das hier nur über Sex erzählt. Und das ist eigentlich meine Meinung zu dem Film. Ich denke eher, dass der Sex hier zeigen, die verschiedenen Stadien von so einer Beziehung zeigen soll. Man sieht ja auch, dass sich die Art, wie die Sex haben, ändert. Also am Anfang ist es eben noch viel liebevoller und einfühlsamer. Es wird ein bisschen verrückter, aber immer noch verliebt. Und dann, als die Beziehung zu brechen droht, wird der Sex härter und unemotionaler quasi. Also wird nur noch so abgehalten, standesmäßig so ein bisschen. Und das fand ich da ziemlich stark. Und ich finde, dass sich auch gut durch die Länge der Sexszenen so verdeutlicht, wie man auch selber so im, wenn man Sex hat, so ein bisschen, ja, outgezoned ist, würde ich mal sagen, aus dem Leben und der normalen Handlung. Es ist ja nichts, was, weiß ich nicht. Also ich habe immer das Gefühl, Sex ist so ein bisschen embedded aus der normalen Lebensrealität, die man hat. Ich finde, das kommt auch ganz gut rüber. Und die Szenen sind auch verdammt geil gedreht, finde ich. Also, dass gerade dieser Dreier, der da relativ früh im Film dann irgendwann anfängt, der ja die Beziehung dann auch auseinandergehen lässt, das ist richtig gut gemacht und auch angeblich ja nicht richtig durchchoreografiert. Also Gaspar Noé meint, er hätte gesagt, ja, macht mal und dann gucken wir mal, was draus wird. Man weiß nicht genau, ob es stimmt. Der Hauptdarsteller, der Murphy spielt, ist ja wirklich Schauspieler, aber die beiden anderen, Elektra und Omi, hat Gaspar Noé beim Clubben irgendwo kennengelernt und dann halt gefragt, ob der Bock in diesem Film mitzuspielen. Und das ist halt die Frage. Aber man kann, weil ich auch schon finde, dass der Film auf jeden Fall zu lang ist. Also ich habe das Gefühl, so das letzte Drittel, da denkt man sich dann echt so, ja gut, jetzt habe ich auch irgendwie schon alles gesehen. Also man kann den eben auch so sehen, dass man sagt, ja gut, hier wird viel gebumst, das bringt mir nicht so viel und die Dialoge sind schlecht und fertig. Also ich verstehe hier so ein bisschen beide Sichtweisen. Ich bin aber auf der Seite, die sagt, der Sex soll die Narration machen.
Ja. Was? Im Endeffekt habe ich es genauso gesehen. Es wird viel gebumst, aber die Dialoge waren schlecht. Und ich meine, als Konzept ist es ja auch wirklich nicht schlecht zu sagen, wir erforschen so eine Beziehung eben am Beispiel von Sexualität. Und der Sex ändert sich ja auch die ganze Zeit und das ist auch gut. Aber die Charaktere ändern sich dabei eben nicht. Die bleiben halt total statisch. Und mich hätte halt tatsächlich die Entwicklung der echten Charaktere, der Person, mehr interessiert als die Entwicklung ihres Sexuallebens. Und das kann man jetzt von halten, was man will, aber dazu kommen dann halt eben auch noch die Dialoge und die Schauspielleistung. Also ich habe von euch schon mal so ein bisschen rausgehört, ihr fandet die mittelmäßig, ich fand die unerträglich. Also mich hat das rausgeholt und wenn die Basics nicht stimmen, ich habe den Leuten niemals abgenommen, dass sie gerade nichts was anderes machen, außer Text abzulesen, den sie auswendig gelernt haben. Und sie haben keine Tiefe und Emotionen in ihren Wörtern ausdrücken können, obwohl sie es super geschafft haben, Emotionen mit ihren Körpern auszudrücken. Und da hat auch die Chemie gestimmt, finde ich. Aber rein vom Schauspielerischen her fand ich das unglaublich schlecht.
Aber da muss ich dir also persönlich widersprechen, weil mich hat es fast überhaupt nicht gestört. Also es waren jetzt keine bombastischen Schauspielleistungen, aber ich fand es doch eigentlich sehr authentisch rübergebracht die meiste Zeit. Und was so diese Charakterentwicklung betrifft, das macht total Sinn, dass sich die Charaktere nicht wirklich weiterentwickeln, weil es eben nur die Erinnerungen von Murphy sind. Und das ist jedes Mal dieselbe Erinnerung, weil du erinnerst dich ja nicht an einen Menschen, vor 4 Jahren war der so und jetzt ist er so, sondern
doch ein bisschen, aber
ja, aber halt nicht in dem Maße. Also das macht schon eigentlich völlig Sinn, dass es so ist. Und so, da habe ich auch von der Erzählweise, weil halt diese sexuelle Ebene für Murphy halt eine sehr wichtige ist und deswegen ist auch die Erinnerung hauptsächlich immer daran. So, das ist, finde ich, stimmig auf jeden Fall.
Also ich stimme auf jeden Fall auch Dr. Schwarz zu, dass es ist schon das Problem, dass, ja, weiß ich nicht, von außen betrachtet sind junge Menschen, die nicht wissen, wohin mit sich, eben auch stinköde. So. Und wenn es mit der Sinnfindung halt noch nicht klappt, so, dann exploriere ich natürlich als junger Künstler erstmal Sexualität und Liebe etc. Das ist vollkommen legitim und auch nachvollziehbar und man kann dazu auch irgendwie relaten. Aber natürlich ist das über 2 Stunden 15 dann auch ermüdend. Und gut, über Schauspielleistungen sind wir uns nicht so einig. Es hatte schon so manchmal ein bisschen den Anstrich, ja gut, um den Scheiß so drehen zu können, dann musste ja jetzt irgendwelche Leute, für die da erstmal Bock drauf haben. A-Lister machen das halt nicht. Und ich weiß nicht, ob das wirklich schlimm ist, weil es geht natürlich um was anderes und da kann man, ja, so, kann man sich vielleicht drauf einstellen. Aber ich verstehe, ich bin auch so absoluter Meinung, dass es nicht gut war.
Ja, ich fand auch, also ich. Gerade wenn sich die Menschen aufgeregt haben und versucht haben, jetzt wirklich emotional zu spielen, da habe ich dann manchmal so gedacht, okay, boah, also wo sie da in diesem Taxi sind zum Beispiel, das fand ich schon ganz schön billig eigentlich, wie sie da, ja, Overacting wäre jetzt wieder ein Stichwort, das gemacht haben. Aber es hat für mich trotzdem doch auch funktioniert. Ich fand nur lustig, als wir den geschaut haben mit ein paar Leuten, dass bei den Sexszenen alle komplett ruhig wurden und sobald die sich unterhalten haben im Film, haben Leute wieder angefangen zu reden. Also und, sich dann gar nicht so doll dafür interessiert. Ich finde, man hatte den Film fast komplett ohne diese ganzen Dialoge wahrscheinlich auch drehen können und dann ein bisschen anders aufziehen. Ich wollte euch noch fragen, ich finde an dem Film nicht schlecht, wie das funktioniert mit den Rückblenden. Also du bist ja immer an unterschiedlichen Punkten der Beziehung. Und ich finde, man kommt da eigentlich gut mit und weiß eigentlich immer, okay, jetzt ist gerade das passiert, jetzt ist es ungefähr da. Aber wenn man am Ende drüber nachdenkt, macht es nicht so viel Sinn, finde ich. Weil eigentlich, das kann man jetzt sagen, habe ich das Gefühl, dass dieser Dreier müsste ja eigentlich relativ am Anfang der Beziehung passieren und danach diese ganze Drogennummer kommen. Aber vom Sinn her, also als Trennungsgrund, muss der eigentlich nach diesem Drogenkram stehen. Jetzt kann man natürlich sagen, das liegt daran, dass er sich daran erinnert und Erinnerung ist halt nicht klar. Man könnte aber auch sagen, ist ein bisschen schlecht durchgeplant. Wie steht ihr da so dazu?
Also ich war oft verloren, was das zeitlich angeht. Vielleicht war das so ein bisschen zu arthausig dann auch einfach. So dieses, wir so auf Teufel komm raus, immer nonlinear sein. Und klar, der Fokus liegt irgendwie auch mehr auf der Kameraarbeit und der Musik eher als auf der Anordnung der Szenen. Das war auch beide super gut übrigens. Also ich fand, der Film sah toll aus und die Musik war herrlich. Aber diese Struktur hat mich teilweise rausgeholt. Wie war das bei euch?
Ich habe da nicht so danach gesucht, nach der kohärenten Story, was die Beziehung angeht. Weil das eigentlich, also hat mich nicht sonderlich interessiert. Deswegen habe ich da nicht drauf geachtet, kann deswegen da auch wenig zu sagen. Aber visuell würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Ich hatte oft so das Gefühl, dass es so ein bisschen so fast eine Mad Max-Ästhetik auch war, dass immer das, was wichtig ist, genau in der Mitte der Kamera halt irgendwie ist. Mhm. Und das ist irgendwie ein sehr angenehmes Stilmittel, finde ich.
Ich stimme da auf jeden Fall zu. Also ich habe da auch überhaupt nicht drauf geantwortet und kann auch nur zustimmen. Ja, ich meine, nochmal, dass visuell der Film halt top ist. Wenn auch manchmal ein bisschen stressig, weil das schon so ein bisschen, kurz vorm epileptischen Anfall. Aber trotzdem krass, also schon gut.
Wir haben den ja jetzt alle nicht in 3D gesehen. Zwei Fragen, finde ich, sollte man noch stellen. Das eine, theoretisch müsste man sagen, soll man sich den in 3D angucken? Ich hätte den ganz gerne, glaube ich, jetzt im Nachhinein in 3D gesehen, einfach um zu wissen, wie das ist. Gaspar Noé hat es ja gemacht, damit man noch näher dran ist am Geschehen. Das soll ja oft der Punkt in 3D sein. Ich finde, 3D holt einen eigentlich meistens weiter weg vom Geschehen, aber ich weiß nicht, wie es in dem Film ist. Und dann eben natürlich auch die Frage, hat das jetzt was zu bedeuten fürs Kino? Also es gibt, so wie ich das gehört habe, auch andere Filme natürlich, in denen tatsächlich Sex vor der Kamera gezeigt wird, die jetzt keine pornografischen Filme sind. Da gibt es das natürlich die ganze Zeit, aber da wird selten versucht, eine richtige Geschichte zu erzählen, die nicht als Einbettung des Sexes gilt. Einfach so. Und da frage ich mich jetzt halt, vielleicht ist die Frage auch übrig, die sich auch, aber an sich finde ich schon spannend beim Anschauen, wie du da auch so ein bisschen abstumpfst oder denkst dir, das ist normal, dass die jetzt normal Sex haben vor der Kamera. Ja. Denn ich bin ja der größte Kritiker von Sex in Klamotten. Das muss ich jetzt hier auch nochmal sagen. Ich hasse das in jeder Serie, in jedem Film, wenn Leute bumsen und dabei angezogen sind, dann wenigstens nackt unter die Bettdecke. Das finde ich okay, so machen es normale Menschen. Aber das wurde eben nicht gemacht. Also findet ihr, hat das jetzt was zu sagen fürs Kino oder wird das einfach ein Experiment bleiben?
Das wird sich zeigen, denke ich. Ich glaube schon, dass der so ein bisschen da das Tabu so ein bisschen aufbrechen kann. Und fand daher, ich habe mir danach überlegt, so, weil ich auch dachte, okay, der Film ist eigentlich zu lang, kann man hier vielleicht einfach ein bisschen weniger Sex zeigen und dann ist der Film trotzdem gut. Das geht aber eigentlich nicht, weil wenn du angenommen, du hast nur die Dreier-Szene drin, dann wird das halt abgetan als ja und jetzt soll hier nochmal geschockt werden. Ja. Aber dadurch, dass halt der Film direkt damit losgeht, wie er da sich untenrum ein bisschen bearbeiten lässt und man das schön 3 Minuten sieht, so dann weiß man schon mal Bescheid so und dann dadurch, dass es eigentlich auch so inflationär benutzt wird, wird es halt innerhalb dieses Films, wie du schon gesagt hast, komplett die Normalität. So, es geht halt eine neue Szene los und man sieht, ah ja, ah, jetzt wird wieder gebumst, alles klar. Los geht's, viel Spaß, ich meine. Und fand ich echt cool. Und weil der eben auch so, das ist ja quasi auch nicht irgendwie sonderlich erregend oder so. Also so ging es auf jeden Fall mir beim Gucken. Ich weiß nicht, was bei euch so los war.
Finde ich gar nicht.
Ich muss halt immer wieder pausieren. Halt fünfmal.
Ich musste sehr oft auf Toilette. Ich glaube, ich hatte zu viel getrunken.
Ja. Naja, nee. Ja, ich meine, das alles. Also ich glaube nicht, dass das am Kino großartig was ändern wird. Ich glaube nicht, dass wir, also denke ich nicht, weil man es auch einfach nicht braucht, glaube ich, als Zuschauer. Das, hier, dieser Film braucht das, oder der möchte das ja auch wollen, um diese Geschichte auf diese Art und Weise zu erzählen. Ich glaube aber nicht, dass das großartig was ändern wird. Irgendwas wollte ich noch sagen, das war so richtig schlau. Naja,
gut. Nächstes Mal sage ich jetzt auch immer am Ende jedes Satzes. Und noch was Schlaues dazu.
Eine letzte Sache, diese konstante Selbstreferenzierung, was sagt ihr dazu? Also, dass der eine sagt, ja, mein Ex-Boyfriend, der hieß Noé, und dann sagt der andere, ja, wenn ich einen Sohn hätte, dann würde ich ihn Gaspar nennen. Was haltet ihr davon? Also, ja, kann man behaupten, das ist so eine Art, da soll eine semi-autobiografische Ebene vielleicht aufgebaut werden? Weil für mich riecht es halt so krass nach Selbstverliebtheit. Ja. Ich fand das eigentlich peinlich. Wie ging es euch?
Ich bin absolut der Meinung, dass hier Gaspar Noé sich dass er sein junges Selbst abbildet. Bin ich absolut der Meinung.
Ja, das ist immer mega peinlich, finde ich. Ich meine, es ist ja auch bei Django so, dass Quentin Tarantino mal durchs Bild läuft, oder bei den der Dunkle Turm Büchern von Stephen King, dass er da selbst als Charakter auftaucht, dann im siebten Teil oder im sechsten, glaube ich. Und ich finde das super affig und blöd. Braucht kein Mensch. Es ist ja interessant, dass der Murphy auch genau das vorhat, also genau so einen Film zu machen, der quasi, also das Gaspar Noé gibt dir quasi die Interpretation des Films hier schon in einem Dialog mit auf den Weg. Er sagt quasi, ich würde gerne mal halt die Emotionalität des Menschen anhand der Sexualität oder irgendwie so was halt zeigen. Ja. Und das finde ich okay. Ich finde es aber überflüssig. Ich kannte da aber auch drüber hinwegsehen. Da will ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Das heißt halt, halt's Maul irgendwie.
Ich fand es eher, also das mit der Selbst, also mit dem Film im Film, also dass Murphy quasi darüber redet, diesen Film zu machen, das fand ich eigentlich ganz clever sogar. Mit den Namen, mich hat es nicht so gestört, weil es so übertrieben benutzt wird, dass es fast schon eigentlich nur ein Witz sein kann, weil der eigentlich ja auch Julio und Murphy noch heißt, wenn mich das nicht alles täuscht.
Aber meinte Dr. Snips, ob uns gestört hat, dass irgendwie sein Name drin vorgekommen ist? Das, glaube ich, meinte Dr. Snips gar nicht, oder? Also es ging darum, dass...
Sondern ob das halt Selbstbeweihräucherung ist.
Nee, es ging um Selbstbeweihräucherung. Es ging darum, dass das quasi das Murphy, der junge Gaspar Noé, ist.
Ja gut, aber hat er in einem Interview gesagt, dass das nicht so ist.
Also, ach so, okay. Naja, gut, aber ich meine, klar wird...
irgendwie autobiografisch ist ja Kunst immer, ne?
Eben, ist so, ne? Haben wir wieder Schlaues gesagt, 0 von 10 Punkten.
Okay. 8 von 10 gibt's von mir, ich hab grad nochmal, 8 von 10 gebe ich mal, besonderer Film muss ich dem schon geben, hat viele Schwächen. Ich fand aber, dass die Idee, den Sex so zu zeigen, damit auch wirklich was zu machen und es nicht zum Gimmick verkommen zu lassen, das fand ich schon wirklich stark. Ich konnte mich da wirklich in diese Charaktere reinfühlen und ich fand's so schön, dass ich irgendwann so dachte, also dass ich am Anfang dachte, okay, warum ist er denn so unglücklich mit seiner Frau? Und dann sehe ich diese Erinnerung und dann denke ich mir so, ja, stimmt, die beiden sind füreinander geschaffen, auch wenn sie sich hassen, so, die müssen für immer zusammenbleiben. Und das drückt so eine Art der Liebe aus, finde ich, die ich noch nicht so oft im Kino gesehen habe, weil es eben viel ohne Worte passiert. Ich fand das ziemlich empfehlenswert und ja, kann man sich mal im Kino angucken, aber wahrscheinlich ja nicht mit der Mutter reingehen.
Achso, okay. Ich dachte wahrscheinlich eher nicht. Ja, okay. Also von mir gibt es 7 von 10 Punkten. Ist schon ein besonderer Film. Aber halt hammer viele Nackte, geht gar nicht klar. Deswegen die zweite Bewertung unter der Hand. 2 von 10 Punkten. Das ist wirklich nichts, also was man sich anschauen sollte. Nee, toller Film. Irgendwie besonders.
Ja, für mich nicht so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme da nicht so viel mit. Und dafür, ich fand die Charaktere nicht nur besonders gut ausgereift. Ich fand sie auch noch unsympathisch. Und weiß ich nicht. Dass dein Konzept kann das so interessant sein, wie es will, aber wenn die Basics nicht stimmen, dann ist es für mich ein Hammer-Upturn, dann komme ich nicht in den Film rein und da gehört für mich Schauspielleistung auch dazu, das ist für mich der größte Knackpunkt, aber deswegen gebe ich auch nur 5 von 10 Punkten.
Ja, ich fand das auch ein sehr gelungenes Experiment, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich fand auch noch nur ganz nebenbei die Wahl Brave.
Egal. Mutig?
Mutig, genau. Eine mutige Wahl.
Gott, du hast jetzt erstmal Sendepause.
Ja, aber der Satz ist gut.
Ja, okay, los geht's.
ich fand die Wahl mutig, einen Schauspieler für so einen Film zu nehmen, der wirklich einen sehr, sehr kleinen Penis hat. das nur nebenbei.
Love
ist von mir seit... gibt's 8 auch, 8 von 10.
Ah, okay. Love ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr ihn gelungen? Fandet ihr ihn beschissen? Schreibt uns an podcast@drpeng.de und wir kommen zu Guten Morgen, Opa. Das ist unser Segment, in dem wir über Themen reden, über Sachen, die wir schon mal im Podcast besprochen haben, die aber jetzt erst in den deutschen Kinos kommen. Hier ist nochmal kurz der Trailer.
Hallo Kinder, euer Lieblingsopa, das deutsche Kino hier. Es ist mal wieder soweit, dass ein Film, der schon vor geraumer Zeit im Pencast besprochen wurde, seinen Weg in die deutschen Kinos gefunden hat. Hier also ein freshes Update, wie die Kids heutzutage sagen.
Und in diesem Guten Morgen Opa-Segment sprechen wir ganz kurz über Deutschland 83, machen kein Quiz, weil wir zwei Guten Morgen Opa-Segmente haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so oft gesagt, Guten Morgen Opa. Das ist egal, toll. Zwei Segmente haben in diesem Podcast, reißen wir es nur ganz kurz an. Deutschland 83 ist eine deutsche Fernsehserie, die amerikanischen Fernsehserien das Wasser reichen kann oder auf jeden Fall als eine solche deklariert wird, die das kann. Es geht darum, dass Martin Rauch heißt er, glaube ich, aus dem Osten, ist ein Grenzsoldat bei der NVA, in den Westen eingeschleust wird im Jahr 1983 und dabei der Bundeswehr ausspionieren soll, ob die NATO einen atomaren Erstschlag plant. Es gibt 8 Folgen und die Serie ist jetzt am Donnerstag auf RTL angelaufen. Quoten waren nicht sonderlich gut, das habe ich mir auch schon gedacht, dass es wahrscheinlich nicht so gut ankommt beim RTL-Publikum. Ist aber ein bisschen traurig. Das ist nicht die beste Serie der Welt, aber ich finde, wir haben uns halt alle schon lange mal eine deutsche Serie gewünscht mit guten Schauspielern, einem guten Production Value, die einfach so ein bisschen an amerikanische Serien rankommen kann. Und ich würde sagen, das ist Deutschland 83 auch. Also ich kann da auf jeden Fall eine Empfehlung geben, sich das anzugucken. Auf RTL kann man aber auch schon seit Jahr und Tag streamen, weil es damals ja schon im amerikanischen Fernsehen auf Sundance TV gelaufen ist.
Ja, von mir gab es damals ja nur eine bedingte Empfehlung. Also für eine deutsche Serie auf jeden Fall gut. Und ist natürlich ja schon auf so ein bisschen auf Popcorn-Entertainment ausgelegt, aber das nicht schlecht. Und ist schon schade, wenn so ein Experiment dann so floppen geht. Aber gut, mal gucken.
Ja, vielleicht fast zu gut fürs deutsche Fernsehen dann schon wieder. Einfach nur von den angesprochenen Production Values. Ich weiß nicht, ob da die Leute geschockt waren, dass da gute Schauspieler auf einmal auf RTL sind. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. aber ich würde es auch empfehlen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt als die deutsche Serie, die beste deutsche Serie aller Zeiten, aber vielleicht einfach der Startpunkt vielleicht dieses neuen Trends. Und wenn es weitergeführt wird, wenn es dann nochmal ein paar mehr gibt, die sich mehr so an den amerikanischen Standards orientieren, dann kann ich das auf jeden Fall auch nur begrüßen.
Hattet ihr das denn damals zu Ende geguckt? Weil ich habe, glaube ich, nur bis Folge 4 geschafft. Es ist aber immer noch irgendwo auf dem Zettel, das irgendwann mal zu Ende zu gucken.
Ja, wir haben es zu Ende geguckt. Ich glaube, Malte ist da besser rausgegangen als ich. Ich finde es gegen Ende schon ein bisschen, wird sich schon alles irgendwie so zurechtgebogen, dass jeder Charakter nochmal jeden trifft und alle irgendwie da halbwegs gut aus der Nummer rauskommen, außer einer. ich finde es trotzdem okay. Ich weiß auch nicht genau, ob das noch geplant ist, das nochmal zu verlängern. Also ich glaube, das wird darauf ankommen, wie erfolgreich das ist, weil man könnte man natürlich auch weiterführen, die Serie. Ja. Oder ob es so eine Anthology-Serie ist, ist in Ordnung, aber es ist einfach für deutsches Fernsehen echt cooles Entertainment, gerade weil es nicht so ein krasses Geschichtsdrama ist, sondern das versucht dir echt so spaßig zu servieren, dieses Thema. Und da merkt man richtig, dass es so ein bisschen auch an ein Ami-Publikum wahrscheinlich mal gerichtet war ursprünglich.
Ja, ich fand das jetzt am Ende dann auch nicht mehr so toll, Deutschland 83, muss sagen. Ich würde dir da schon zustimmen, das ist alles recht hinkonstruiert und alles sehr auf hochdramatische Charakterbögen ausgelegt, aber an und für sich würde ich das trotzdem weiterhin empfehlen.
Alles klar, dann so eine allgemeine Empfehlung schon für eine deutsche Serie, ganz gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist der Film Ewige Jugend oder Youth.
Do you know who composed that piece that you're practicing?
No. Who?
Me.
I don't believe you. Mm-hmm. And what's the composer's name?
Fred Ballinger.
And you, what's your name?
Fred Ballinger.
Daddy, you will not be bored because I have arranged the full service for you. You're going to have a massage, a sauna, checkups with the doctor every single day to help you get back in shape.
At my age, getting in shape is merely a waste of time.
Oh, gosh, you guys have got a strange friendship.
No, it's just a good friendship. And in a good friendship, you only tell each other the good things.
Did you take a piss today?
4 drops. You?
Same. More or less.
More or less.
Less.
Youth ist das neueste Werk von Paolo Sorrentino, der auch schon den Oscar-prämierten Film La Grande Bellezza gemacht hat. Und ja, mit von der Partie sind unsere alten Filmfreunde Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, oder wie sie immer sich ausspricht, die Sängerin von Jennifer Rostock jedenfalls, und Paul Dano. und ich gebe jetzt mal richtig Gas, wir haben wenig Zeit. Caine und Keitel sind zwei alte Freunde, die sich in einem Nobelressort in der Schweiz aufhalten. Und ja, Meister Mime Caine spielt Fred, einen pensionierten klassischen Komponisten, und Keitel Mick, einen in die Jahre kommenden Regisseur, der mit einer Handvoll Schreibern am Drehbuch für seinen neuesten Film arbeitet. Und ja, begleitet wird Fred von seiner Tochter und Assistentin Lena, sowie halt auch häufig von Paul Dano, der einen Schauspieler spielt, der mit der Tatsache hadert, dass er lediglich berühmt ist für eine Rolle, die er als Roboter gespielt hat. Während dieser Sejour lassen Mick und Fred ihr Leben Revue passieren, gucken Diego Maradona beim Baden zu, debattieren über ihre Rollen als Eltern und ja, wie ihre Zeit sich dem Ende neigt. Dazu kommt, dass ein Sendbote der Königin, der Queen, selbst auf der polierten Hotelanlage erscheint und Fred bittet auf Wunsch ihrer Durchlaucht, sein Werk Simple Songs noch einmal zu geben. Was dieser ablehnt, wurde es schließlich nur mit seiner Frau aufgeführt, die, wie er sagt, nicht mehr in der Lage sei zu singen. Ja, kurz, mein deutscher Filmtitel für Youth wäre Youth, ein toller Film. Was wäre eurer?
Ja, schön, dass du fragst, denn mein Titel wäre natürlich Best Exotic Marigold Sanatorium. Wir befinden uns hier mit Sir Marco Caine im Sanatorium. Wir kennen das Sanatorium natürlich von Erich Maria Remarque, von Nietzsche, von Murakami. Das Sanatorium als Ort des Entschwindens aus der Welt, der Reflexion, ja, der Kontemplation, möchte man fast sagen. Hier ein Dasein zwischen Kur und Behandlung. Ich fand Youth richtig toll. Ich dachte schon wieder, das ist so eine Art Film, die wir eigentlich nicht besprechen und eigentlich auch zu Recht, nämlich das ist so europäischer Rentnerfilm. Weißt du, so alle irgendwie Rentner hängen nochmal irgendwie in der Kur rum oder fahren nochmal nach Estland, nochmal Nordic Walking irgendwie durch die Berchtesgadener Landschaft. Nein, hier geht man, zieht man sich zurück in die Schweiz. Und ich finde an Youth so schön, dass wir hier nicht, wir auch natürlich als alte Filmkritiker, so einen total normalen Handlungs- und Spannungsbogen gezeigt bekommen, wie in jedem anderen Film. Also, weißt du, das sind die Charaktere, das passiert und das wird wahrscheinlich dann die große Konklusion sein, sondern in Youth hast du ganz viel so kleine Geschichten, die sich ereignen und wie so ein Mobile dreht sich das alles immer so aneinander und jeder redet mal mit jedem und so kann man bei jedem auch mal in die Seele blicken, aber es ist nicht so, dass die Charaktere so flach sind, dass jeder so ein Problem hat und das muss gelöst werden, sondern manchmal wird ein Problem gelöst und dann klappt das aber doch nicht mit dieser Lösung und dann wird es wieder anders angegangen. Also es ist wirklich das Gefühl, dass hier echte Menschen sind, die sich so in jeder Situation neu entscheiden können, was sie eigentlich machen wollen. Ja. Ich hatte mich gefragt, das ist Diego Maradona, soll das sein, quasi der Fette mit dem Marx-Tattoo. Ja, genau. Das habe ich, hab ich mir gedacht. Paul Dano soll schon Shia LaBeouf sein, oder? Also ich meine, in einem Roboterfilm wird immer mit dieser Rolle auseinandergesetzt. Ich glaube schon. Die haben mir alle sehr gut gefallen. Also Michael Caine als alternder Komponist, Harvey Keitel als Regisseur, fand ich super gut. Ich fand auch so geil einfach, wie der Film so in den Details so gut funktioniert hat. Also jede Szene spaßig und interessant war. Da war doch diese Szene, wo oder die immer wieder wiederholt wurde, wo er da mit seinen Drehbuchschreiber-Hipstern rumsaß und sie so überlegen, wie sie jetzt sein großes letztes Werk zu Ende bringen. Und da wird erst gefragt, also quasi er, die Hauptperson stirbt und dann seine Frau ist an seinem Totenbett und dann wird gefragt, okay, was sagt er denn dann am Ende von dem Film irgendwie? Ne? Sagt er, ich habe dich immer geliebt, oder sagt er, ich muss noch den Müll rausbringen? Und dann sagt er, nee, sie sagt irgendwie, du hast mein ganzes Leben versaut. Und dann wird das gemacht und du denkst, das ist cool. Und am Ende kommt dann raus, ja gut, der Film wird gar nichts. Also das finde ich irgendwie schön.
Ich fand den auch einfach schön insgesamt. Er hatte auch wunderschöne Shots wieder. Ich fand den auch ein bisschen eigentlich fast ähnlich zu wie Love, dass du halt so diese Erinnerungen auch irgendwie hast und keine klare Story. Hier hat es auch sehr gut funktioniert. Und warum dieser Film so Spaß macht, ist halt wirklich einfach über seine Charaktere. Also was da für Leute in diesem Resort rumhängen, ist, die sind einfach alle irgendwie super witzig auf ihre Art. Und der Humor hier ist so schön anders irgendwie und komisch. Also, aber es sind so witzige Szenen da drin. Also teilweise auch an Stellen, wo man es echt nicht erwartet. Aber auch richtig schöne, ernste Szenen. Also ich glaube, mit einer meiner Lieblingsszenen war auf jeden Fall der eine Monolog von Rachel Weisz, wo sie nebeneinander in so, ja, auch in so einem komischen Schlammbad-Massage-Dings halt liegen. da waren schon richtig starke Sachen mit dabei. Und das ist ja, ist einfach wirklich schön. So ein bisschen Coming of Age mal von der anderen Seite.
Das ist auch cool, dass du es gerade sagst, weil ich fand auch so schön, wegen Kameraführung, die liegen ja auf so Liegen, die sich absenken lassen. Ja. Und erst reden sie quasi ebenbürtig miteinander und dann putzt ihn da Rachel Weisz, wie heißt es, putzt ihn ab? Nee, serviert ihm.
Runter.
runter, putzt ihn runter. Das ist es. Und er senkt sich dann auch in dieser Liege, die senkt sich dann auch runter danach, so um zu zeigen, so er muss jetzt den Schwanz einziehen. Das fand ich ganz cool. Ja.
Aber solche Sachen hat der Film oft einfach, dieses so ein bisschen das selbstreflektierte, clevere. Das ist ihm auf jeden Fall wirklich eigen. Für mich auch ein Hochgenuss, Youth, fand ich. Vielleicht nicht ganz so tiefsinnig, wie er angestrebt hatte, aber er pusht so viele Buttons einfach, die ich brauche, um einen Film wirklich zu lieben. Die Charaktere waren super faszinierend. Und eben, wie sie sich halt so bewegen durch dieses eine isolierte Setting, so leicht surreal, bildhübsch, und alle interagieren miteinander, es werden immer neue Beziehungen untereinander aufgebaut, es war lustig dabei, es hat mich auch berührt, es war irgendwie total poetisch, und es wird eben keine Story aufgebaut als Kern dieses Films, sondern wirklich nur kontinuierlich diese Thematik von Jugend und Alter eben immer ausgeführt, es werden immer mehr Facetten aufgezeigt und jeder Charakter trägt da so eine unterschiedliche Ansicht dann zu bei und steht auch dann für eine gewisse Problematik, aber eben nicht nur eine, wie du auch schon gesagt hast, Dr. Schwarz. Und man kann auch wirklich sehr gute Interpretationen immer rauslesen. Ein herrlicher Film, fand ich, Youth.
Ja, finde ich auch, was ihr auch gesagt habt. Es ist eben schön einfach, ich meine, wenn man es gut macht, so alte Leute, die über das Leben nachdenken, wenn sie nicht ganz doof sind, da kann man halt schon mal zuhören. Und es ist halt schön, vor allem, wenn da nicht irgendwelche absoluten Urteile getroffen werden. So, es gibt hier und da viele Denkanstöße, und es werden gar nicht mehr unbedingt immer Antworten gegeben. Oder wie auch Dr. Schwarz sagt, die Charaktere haben aber auch innerhalb des Films immer noch die Chance, auch mal irgendwie sich umzuentscheiden. Und das ist eben schön und macht es irgendwie auch echt und greifbar. Und es hat eben nichts Oberlehrerhaftes, ne? Weil es könnte ja auch irgendwie, es könnte eben auch so sein, und so ist es nicht. Es ist einfach wirklich ein richtig schöner, Best Exotic Marigold Hotel Film, nur halt irgendwie geiler. Und ein bisschen mehr Brain. Ja.
Ist es denn, ich habe mich wirklich gefragt, was ist denn hier die Aussage? Man sucht immer so danach, gerade wenn es Youth heißt, der Film, ne? Ich meine, auf Deutsch heißt der ewige Jugend, warum auch immer. Da habe ich mich gefragt, es geht ja nicht immer ums Altern, es geht ja auch so ein bisschen, oder vielleicht geht es um Dinge, die mit dem Altern einhergehen, dass du eben dein Leben reflektierst oder dich fragst, wofür lebe ich eigentlich, was mache ich eigentlich? Und das Schöne halt an Youth ist, glaube ich, dass jeder dieser Charaktere mit seiner eigenen Weltsicht eben da durch die Welt läuft, aber und die sich dann eben austauschen und aneinander reiben und dass es nicht so wirkt, als würde alles, was passiert, nur für den Zuschauer passieren. Das passiert natürlich für mich, weil das eben sehr gestellt klingt manchmal, was die sich erzählen oder eben zu schön gefilmt ist, aber ich finde ganz schön die Szene, als Miss Universe dann da ankommt in dieses Hotel und mit Paul Dano dann redet und quasi sagt, hey, ich kenne dich aus diesem Roboterfilm, und er hatte halt vorher gesagt, dass es für ihn das Schlimmste ist, dass er immer auf diesen Scheißfilm angesprochen wird, wo er gegen ihn auch ganz tolle Sachen macht, und dann tut er sie ab als so eine dumme Trulla und sagt, ja, guckst du auch Reality-TV oder sowas, und sie checkt es halt sofort und sagt so, ja, also ich bereue nicht, dass ich diese Miss Universe-Wahl mitgemacht habe. Bereust du das, den Roboter gespielt zu haben? Und das finde ich ganz schön. Also, es war eigentlich schon klar, Paul Dano verbrüdert sich mit Michael Caine genau darüber, dass sie immer für ihre dummen Sachen erkannt werden. Und dann kommt halt Troller Miss Universe und sagt mal, wie es ist. Und schon bist du als Zuschauer wieder so und denkst dir, sie hat eigentlich recht so. Eigentlich, wie blasiert sind die eigentlich, die Arschgeigen so, ne? Also, das fand ich ganz schön, ja.
Ich finde auch, der Vergleich zu Wes Anderson liegt wie immer, wie so oft nah so vom Ästhetik, gerade auch das Hotel-Setting, wie wir es auch in Grand Budapest Hotel jetzt hatten. Und mittlerweile ist ja fast schon eine Floskel, einfach zu sagen, ein Film sieht aus wie von Wes Anderson. Ich finde, hier trifft es gar nicht so zu. Ich finde, der Film sieht besser aus als ein Wes Anderson-Film, muss ich sagen. Weil er eben diese übertrieben symmetrische Ästhetik nimmt, die altbekannte, aber die Shots mit so viel Bewegung dabei ausführt. Ja, also so diese ganzen Szenen mit den alten Leuten in Pools und in Schwimmbecken, diese junge Masseuse, die Dance Dance Revolution spielt in ihrem Hotelzimmer, Michael Caine, der eine Herde Kühe dirigiert von einem Baumstamm aus und solche Sachen. Ich fand das herrlich, oder? Wie hat euch der Look da insgesamt gefallen? Auch gut?
Ja, total gut.
Fand ich auch super. Fast ein bisschen zu übertrieben, dachte ich manchmal so. Aber was ich halt hier so schön finde, ist, dass man die wirklich mit der Kamera spielen und auch so irgendwie wissen, es würde nicht reichen, mir jetzt ein Foto von dem Berg zu zeigen. Ich muss selber dabei sein und da auch durchgleiten. Durch diese langsamen Bewegungen, die gemacht werden, komme ich auch so ein bisschen zur Ruhe und sehe so die Schönheit dieses Settings. Das ist so, ich weiß auch nicht warum, aber mir kommt immer wieder A Girl Walks Home Alone at Night in den Kopf, wie man halt so einen prätentiösen Scheißfilm macht aus einer eigentlich guten Idee. Und dann merke ich hier halt so, okay, hat man halt mehr Gedanken sich darüber gemacht, wie sich das bewegt. Ich weiß nicht, ob immer ein Gedanke da war, aber manchmal reicht es ja, wenn du quasi, jeder Dialog, der da ist, bei dem muss man eigentlich zuhören und der ist schön. Und zwischendurch hast du Shots von diesem Sanatorium-Hotel, wie immer man das nennen will. Und wenn die halt Bewegung haben und spannend sind, bleibst du eben mehr dran. Sonst würde man wahrscheinlich sagen, das ist sehr öde, der Film. Der geht auch 2 Stunden. So könnte man sagen, ganz schön langweilig. Aber dadurch, dass es eben so viel Bewegung drin hat, finde ich, bleibt man einfach dabei und guckt da auch anders drauf. Das fand ich echt gut.
Ja, und der ist halt auch deswegen nicht sonderlich prätentiös, finde ich, weil er das halt alles mit dem Augenzwinkern halt auch macht. Also ich fand die eine Szene zum Beispiel auch super lustig, wo Harvey Keitel da an diesem Fernrohr steht und zu einer von seinen seiner Schreiberin halt sagt, hier, guck mal da durch den Fernrohr auf diesen Berg, so, ja, der ist ganz groß und nah, so sieht die Zukunft aus, wenn man jung ist, so, und wenn du es umdrehst, so sieht es im Alter aus und das ist die Vergangenheit, und dann sieht man halt so diesen Shot durchs umgedrehte Fernrohr, wo halt einfach diese anderen drei Hipster-Leute völlig verzerrt halt und komisch da an dieser Reling irgendwie lehnen und es sieht hammerbekloppt aus und war einfach super witzig so. Also der nimmt sich halt auch nicht zu ernst da drin und das macht ihn so besonders eigentlich.
Okay, fuck, ja, okay, also alles klar. Von mir gibt's 8,5 von 10 Punkten für Youth. Ich finde, das ist echt ein super Film. Vielleicht ist die große Botschaft am Ende nicht da, aber ich finde, den kann sich jeder angucken. Ist echt eine Überraschung für mich eigentlich in diesem Kino, ja.
Ja, von mir gibt es auch 8,5 von 10 Punkten. Wirklich ein toller Film. Hab ihn auch schon meiner Mutter weiterempfohlen. Für die ist das auf jeden Fall und auch natürlich für jüngere Semester. Super.
Ja, ich gebe sogar 9 von 10 Punkten, obwohl man auch sagen könnte, dass ein gutes Drittel des Films eigentlich nicht viel mehr ist als so visuelles Beiwerk. Aber du, wie du schon gesagt hast, man braucht es auch und es bringt so eine Dynamik rein. Also diese ganzen Szenen, die nicht irgendwie stringent irgendeinem größeren ganzen Sinn unterworfen sind. Dazu kommen hammermäßig gute Schauspieler, gerade Michael Caine, aber vor allem auch Rachel Weisz war für mich, also nicht von dieser Welt auf jeden Fall. Super clever, super reflektiert, super lustig. Wunderschön, 9 von 10 Punkten.
Jo, schließe ich mich an mit auch 9 von 10 Punkten für Youth.
Alles klar, seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung? Gelungen? Beschissen? Schreibt uns podcast@drpeng.de. Ich würde jetzt mal, wir wollten eigentlich noch ein Guten Morgen-Opa-Segment machen. Es geht um Ich, Earl und das Mädchen ist jetzt Donnerstag angelaufen. Dr. Smith hat 10 von 10 Punkten gegeben. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Es ist ein super cooler Indie-Rom-Com-Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Ist jetzt seit Donnerstag im Kino. Jo. Brauchen wir jetzt nicht noch weiter ausführen. Das nächste Thema ist die neue Marvel-Serie auf Netflix. Sie heißt Jessica Jones.
A big part of the job is looking for the worst in people. Turns out I excel at that.
You a PI?
I'm just trying to make a living, you know, booze costs money. Usually.
Jo, Jessica Jones, wie schon gesagt, ab dem 20. November auf Netflix zu sehen. Eine Fernsehserie, die im Marvel-Universe spielt und es geht um die Superheldin Jessica Jones. Die ist Privatdetektivin und voll cool und tough und trinkt Alkohol und gibt generell eigentlich keinen Fick und telefoniert sogar auf dem Klo. Ne? Superheldin ist sie natürlich auch noch. Warum genau oder was genau sie kann, weiß man nicht so genau, ist sehr stark, kann hochspringen, irgendwie solche Sachen. Eines Tages kommen die Eltern von Hope zu ihr und sagen ihr, sie soll Hope finden, die ist nämlich verschwunden. Ach du meine Güte. Dann sucht Jessica also Hope und findet Hope dann auch später, aber irgendwas ist faul im Staate Dänemark. Denn Hope hat, bevor sie verschwunden ist, sich auf einmal ganz anders verhalten als sonst und irgendwie wurde sie wohl im Kopf drinne manipuliert ein bisschen. Wer steckt dahinter, ist natürlich die große Frage. Es stellt sich raus, also oder stellt sich nicht raus, aber ich weiß es trotzdem, dass es Zebediah Kilgrave ist oder auch der Purple Man, ein eigentlich relativ beliebter Villain aus dem Marvel Comic
Universe. Der Purple Man.
Und der Purple Man, genau. Der Kavenzmann. Wir erfahren, dass Jessica vor einem Jahr schon mit dem ihre Probleme hatte und ihn eigentlich dann getötet hatte, aber naja gut, er ist jetzt auf jeden Fall wieder da und Jessica will eigentlich weglaufen, aber weil sie am Anfang der Folge was Kluges über Entscheidungen, die man treffen muss, gesagt hat, bleibt sie dann doch und wird vermutlich für 12 weitere Folgen cool und edgy bleiben und Zebediah Kilgrave bekämpfen. Und trinken. Guten Durst, Jessica, sag ich. Was sagt ihr?
Ja, also ich finde Jessica Jones super cool. Sie ist ein strong female protagonist. Sie hat post-traumatic stress disorder und ist auch noch eine Alkoholik. Oh my God, wie authentisch. So geht Superhero-Fernsehen. Ja, entschuldigt mein Französisch, aber was ist das denn für eine abgefuckte Scheiße, Alter? Wirklich, das soll ich mir angucken? Jetzt mal ehrlich, um mal Maxim Biller zu zitieren. So ein Dreck. Das ist ja wirklich, das kann ja gar nichts, Jessica Jones. Die, erstmal die Alte, ne? Weiß ich nicht. Die, es ist wie so eine Emo-Teenagerin irgendwie aus der letzten Reihe, Klasse 12, habe ich so das Gefühl, die gar nichts kann. Ich finde, die spielt es schrecklich, diese Rolle. Also, ich finde, alles ist aufgesetzt. Alles, was wir immer kritisieren, ist hier drin. So völlig unauthentische Alkoholikerin, so alles viel zu sauber, viel zu klar. Schlechte irgendwie so Flirt-Dialoge und ich finde auch, man versucht hier irgendwie so zusammenzumischen, weiß ich nicht, so zwei nervige Sachen. So Superhelden ohne Action und so Noir ohne Ecken und Kanten. Das ist so, als, weiß ich nicht, würde der letzte Lappen von der Anime-Convention irgendwie Also sprach Zarathustra verfilmen wollen. ich weiß nicht, man muss ja mittlerweile so Marvologie studieren, um überhaupt zu verstehen, wer hier wer ist und aus welchem Comic und bla, und das ist schon noch alles cool. Aber ich finde wirklich, ich war selten so enttäuscht, nachdem ich hier positive Reviews gesehen habe, und selten hat das für mich so viel Aussage getragen, dass halt Leute, die Sachen politisch progressiv finden, in den amerikanischen Rezensionsmedien haben null Ahnung. Mittlerweile habe ich das Gefühl.
Ganz schreckliche Serie. Also echt, als hätte irgendjemand zu lange Film Noir gegoogelt und irgendwie die ersten 5 Treffer versucht, irgendwie filmisch umzusetzen. Also es geht echt los mit dem Shot von der Skyline bei Nacht zu melancholischer Trompetenmusik. Du hast die
Privatermittlerin.
Der erste Fall ist im Stripclub. Du hast düstere Overnarration. Sie hat Stimmen in ihrem Kopf. Ja, sie hat natürlich PTSD, das habe ich auch mitgekriegt, ich höre ja auch zu, dazu die nervigsten Charaktere und wie diese Serie charakterisiert, das ist der Wahnsinn. Also die Idee der Serie, Charaktere zu bilden, ist, dass sie sich gegenseitig erzählen, wie sie sind. Also es gibt so eine Szene, da trifft sie ihren Roommate und der Dialog geht wirklich, oh hallo, drogennehmender, verplanter Roommate, bist du schon wieder verplant und nimmst Drogen? Oh hallo, Jessica Jones, du düstere Ermittlerin, benutzt du etwa schon wieder Sarkasmus, um dich von deiner Umwelt zu distanzieren. Alter, ich glaube, die Writer wurden als Kind so oft mit einem Zaunpfahl verprügelt. Das ist der absolute, der Oberwahnsinn. Also die Serie ist der letzte Rotz und kann ich niemandem empfehlen.
Ja, mit Progressivität hat das überhaupt nichts zu tun. Also der Charakter des coolen, trinkenden, emotional kalten und bindungsängstlichen und bildungsängstlichen Privatdetektivs wird halt, kann nicht mehr langweiliger werden. Und das ist nicht egal, ob diese Rolle von einer Frau gespielt wird oder von einem Mann, man will einfach nur kotzen. Und dann, also das Einzige, was ich vielleicht der Serie zugutehalten kann, ist, dass sie wohl unter Zeitdruck gefilmt haben, weil normalerweise wird der Dreh abgebrochen, wenn ein Kameramann einen epileptischen Anfall hat. Hier aber nicht.
Auch ja, Look, und auch ich finde auch der Soundtrack, dieser schäbige Jazz-Soundtrack, wie irgendwie von so einer MIDI-CD fürs Keyboard oder so. Also ich weiß wirklich nicht, was man sich hier gedacht hat. Man hat irgendwie gedacht, alles, was Superhelden ja ausmacht, dass sie eigentlich irgendeinen geilen Scheiß abziehen, so immerhin visuell, existiert hier halt gar nicht, keine Ahnung. Aber gut, lass uns nicht mehr viel mehr Worte darüber verlieren. Ich kann nur sagen, ich habe die zweite Folge angefangen, weil ich dachte, okay, ich muss der noch eine Chance geben der Serie. Ich habe es nicht ausgehalten. Dann habe ich die 9. Folge angefangen zu gucken, weil es die beste der Staffel sein soll. Auch nur 10 Minuten ausgehalten, bis ich es nicht mehr ertragen konnte mit den Schauspielern und diesem Look und so. Für mich wirklich nicht mal Enttäuschung. Ich glaube, man muss wirklich abspringen von diesem Marvel-Train jetzt, solange es noch geht irgendwie. Jessica Jones kann man sich komplett auf Netflix ansehen. Was ist eure Meinung? Ist sie gelungen oder beschissen? Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Dann kommen wir zum Film des Monats, der berühmten Rubrik, von der uns schon gesagt wurde, sie sei zu langweilig. Aber es ist uns ja egal, weil wir finden das cool. 8 Filme kloppen sich und einer kann nur gewinnen. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann, um mal Mareike Amado zu zitieren. Wir hatten 8 Filme. Der erste Film ist Spectre, der neue James-Bond-Film. Dann Macbeth, Shakespeare-Verfilmung mit Michael Fassbender. El Club, worum ging es? 4 chilenische Priester auf einem Haus an der chilenischen Küste, die dann Hunde umbringen. Oh, Spoiler. Dann When Marnie Was There, der neue Film von Studio Ghibli. Tangerine, transsexuelle Prostituierte außer Rand und Band in L.A. The Gift, ein alter Schulfreund bringt ein mysteriöses Geschenk mit. Love und Youth haben wir heute besprochen. Ihr könnt Punkte vergeben. 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Ich mache den Anfang. When Marnie Was There ist bei mir auf dem letzten Platz. Ich bin ein großer Ghibli-Fan, aber finde den Film nicht so besonders. The Gift kommt danach mit einem Punkt. Ist ein okayer Mystery-Film, aber ist mir einfach nicht viel im Kopf geblieben. Ich finde da tatsächlich Spectre besser. Wahrscheinlich einfach nur, weil es ein James-Bond-Film ist. Also da ist es mehr für mich irgendwie zu sehen an dem Film. Dann kommt El Club. Fand ich beim Besprechen ganz gut. Hat mich aber dann doch ein bisschen abgeturnt im Nachhinein. Dann kommt Love und danach Macbeth, den ich einfach sehr stark fand eigentlich. Und bei mir auf dem ersten Platz auf jeden Fall Tangerine. Verdammt lustiger Film, der es eben schafft, so eine politische oder pseudopolitische Thematik einfach perfekt zu verfilmen, im Gegensatz zu Jessica Jones, wo nicht mal eine politische Thematik drin war.
Ja, dann mache ich weiter. Von mir auch 0 Punkte für When Marnie Was There von Studio. Gib mir bessere Filme, bitte. 0 Punkte dafür. 1 Punkt direkt danach. Love hat mir einfach leider nicht zugesagt. The Gift.
Kein 6 Marks.
Nee, überhaupt nicht. Finde ich sehr eklig. The Gift, 2 Punkte. Wirklich starke Konkurrenz. Deswegen ist er hier im unteren Drittel gelandet, aber auch nicht ganz unverdient. Spectre fand ich auch einen Ticken besser, wenn auch für James Bond Standard wirklich eigentlich relativ grützig. 3 Punkte dafür. Und jetzt wird es sehr schwierig. Ich muss Macbeth leider nur 4 Punkte geben, obwohl ich den Film wahnsinnig gut fand und auch weiterempfehlen würde. Aber ey, Club mit 5 Punkten danach hat auf jeden Fall mehr Eindruck bei mir hinterlassen. Ja, und die ersten beiden. Ich setze Tangerine auf den zweiten Platz, gebe 6 Punkte. Obwohl auch hier muss ich sagen, klasse Film. Für mich auch ein Anwärter vielleicht für unser Film des Jahrescast. Ich weiß es nicht. Aber Youth hat mich, als ich ihn vor ein paar Tagen geguckt habe, einfach am... ja, am meisten berührt, und deswegen ist Youth mein Film des Monats mit 8 Punkten.
Ja, ja, es war nicht leicht diesmal. Was leicht war, war When Manold Was There 0 Punkte zu geben. Das ging wirklich sehr leicht über die Tastatur. Ein Punkt gibt's für The Gift, kann einpacken. Spectre dann mit 2 Punkten, das war für James Bond viel, viel, viel zu wenig. Und ab dann wird's halt richtig schwierig. Das ist diesmal echt irgendwie ein bisschen schade. Ich muss Love nur 3 Punkte geben, obwohl ich den echt super klasse fand. Und dann kommt auch schon Tangerine mit 4 Punkten, was eine absolute Frechheit eigentlich ist, weil der viel besser war. Aber es ging jetzt nicht anders, weil Macbeth dann doch als Gesamtwerk irgendwie fand ich ein bisschen stärker, einfach von der ganzen Sache, weiß ich nicht. 5 Punkte. Dann 6 Punkte für mich an Youth und für mich der Film des Monats tatsächlich El Clubu mit 8 Punkten.
Wow, dann ist Youth unser Film des Monats mit 28 Punkten, dicht gefolgt von Tangerine mit 24, dann El Club mit 20, dann Macbeth mit 19, danach Love, Spectre, The Gift und When Money Was There. Also ja, sehr, sehr starker Monat, der das Film des Jahresrennen nochmal ordentlich aufgemischt hat, glaube ich. Wir werden da ja dann zwischen 16 Filmen wählen, welcher unser Film des Jahres wird. Ich freue mich da schon richtig doll drauf, wird richtig geil. Ja. So, Dr. Eck, du musst los, glaube ich. Wir können ja die Abschlussrunde einfach dann ohne dich noch aufnehmen und dann verabschieden wir uns schon mal von dir. Ciao.
Alles klar, tschüssi, tschüssi.
Tschüss.
Ja, ciao, ne, tschüssle. Tschüssle, ja, ciao, ja. Merci dir, ja, ciao, mach's gut, ne, ja, ciao, ne.
Willkommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig bewegt diese Woche? Und bei mir war es tatsächlich Fargo. Ihr habt mir davon erzählt, ja, dass diese zweite Staffel so gut sein soll. Ich hatte nur die erste Folge gesehen, hab direkt alle 6, 7 Folgen, weiß ich nicht, die es gibt, aufgeholt. Ich glaube, die sind jetzt bei der 7. gerade. Und finde das wirklich fantastisch. Ist für mich die beste Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist, wenn ich nochmal so drüber nachdenke. Ich finde es richtig toll, dass die Charaktere hier alle so geil sind, auch so sympathisch, und irgendwie, das macht so viel Spaß, sich das anzugucken. Das ist so geil gefilmt, der Soundtrack ist so gut, es sieht so cool aus. Es weiß auch selber, wie cool es ist, aber übertreibt es nicht, weißt du? Das finde ich auch so geil daran. Also eine super... super Serie. Ich habe dazu auch so einen Beitrag gemacht auf www.detektor.fm zu Fargo, Deutschland 83 und Master of None. Jetzt am Donnerstag kann man sich auch anhören, aber ist nochmal die gleiche Meinung eigentlich wie hier. Und ja, cool, dass ihr mir das empfohlen habt. Wir werden in diesem Star Wars Cast dann auch über das Ende von Fargo sprechen, denn da ist dann die Serie vorbei.
Ja, von mir diese Woche keine popkulturelle Zeit, sondern stattdessen machen wir mal wieder Peng Shui.
Ach stimmt, und damit fahren wir das Intro jetzt ab.
Ja, Leute, ihr merkt es selbst, die Sonnenbrillen werden wieder teurer, das örtliche Freibad hat geschlossen, es ist Winter, wir haben es alle Sommer, gemerkt, und der Winterzeit, Winterzeit, das versteht sich von selbst, ist natürlich Suppenzeit, und deswegen heute in Peng Shui, dem Magazin für ein besseres Leben, meine Empfehlung an euch, die klassische italienische Minestrone, nach altem Familienrezept. Und die Basis jeder guten Minestrone, so kenne ich es noch aus der Schulkantine, ist natürlich die gute alte Tomatensuppe. Die lässt sich ganz leicht selber machen, aber wem da wie mir Zeit und Muße fehlt, dem kann ich auch die Kania-Tütensuppe von Lidl ans Herz legen. Die setzt sich zwar gute 39 Cent zurück in eurem Monatsbudget, hat dafür aber einen entscheidenden Vorteil. Die Kenner wissen es bereits, der Reis ist schon drin. Klar, das wissen wir alle. Und Suppe, Reis, da muss natürlich auch noch Gemüse rein. Die alte Faustregel, ihr kennt sie, pro 750 Milliliter Flüssigkeit ungefähr eine kleine Dose Mais. Aber hier möchte ich euch auch zum Experimentieren einladen. Also lasst eurer Fantasie da freien Lauf. Ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, die Bonduelle-Gemüsemischung Mexiko, die gibt alles andere als eine schlechte Figur ab in der Minestrone. Was dann noch fehlt mit Gemüse, Tomatensuppe, klar, was Herzhaftes, man will ja auch satt werden. Hier gibt's auch wieder verschiedene Optionen. Also wenn ihr euch eher so in der modernen Cuisine beheimatet fühlt, dann greift ruhig mal zu den schwäbischen Maultaschen aus dem Kühlregal. Die sind sehr lecker, aber wenn es bei euch am Herd eher puristisch zugeht, tut es natürlich weiterhin nach wie vor die Mini-Frikadellen. Die sind immer lecker. Und, ja, Ich denke, das war's dann auch bereits. Was gibt's noch zu sagen? Ach so, ja, für Vegetarier natürlich auch super geeignet. Also das Fleisch lässt sich ganz leicht wieder rauspulen. Das ist wirklich gar kein Problem. Nee, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Sag guten Hunger oder wie der Italiener sagt, Buon Appetit.
Oh, dankeschön. Ich glaube, das Fleisch kann man auch ganz gut, wenn man sich selber jetzt zur Weihnachtszeit so einen Adventskalender bastelt, einfach dafür dann hinter die Türchen einfach tun oder in so kleine Säckchen sich über den Ofen hängen. Als kleine Dekoration.
Muss ich mal anrufen.
Idee von mir. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 80. Pankers. Da reden wir über den neuen Hipster-Film von Noah Baumbach, Mistress America und das hochgehypte aristokratische Beziehungsdrama The Duke of Burgundy und das Netflix-Special A Very Merry Christmas mit Bill Murray. Welche Filme haben wir verpasst? Welche sollen wir als nächstes besprechen? Schreibt uns an podcast@drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfiehlt ihn euren Freunden und hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen. Wir hören uns im Dezember wieder, um es mit den Worten Paul Celans zu sagen, Müllschluckerchöre silbrig, das Frieselfieber läuft und läuft um das Schlachtgrab. Wer diesen Dezember denkt, dem feuchtet ein Blick die redende Stirn. Einen wunderschönen ersten Advent noch. Bis bald. Ciao.
Tschüss. Sunshine drips the drain.